Für Studierende ist sozusagen von mir die Einladung, auch wirklich das zu hinterfragen und Lehrende auch in die Verantwortung zu ziehen, auch das, was sie sagen, auch wirklich zu praktizieren.
Ich freue mich auch ganz besonders, wenn Sie mich in Frage stellen als Lehrende auch, wenn Sie sagen, ja, aber Sie sind aus Lateinamerika und lehren trotzdem in Deutschland und sind nicht da zurückgegangen und so weiter und so fort. Das finde ich sehr berechtigte Fragen und manchmal ist es schwierig, darauf auch Antworten zu finden.
Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fokus Frieden. Hier sind wieder Julia Renner und Rebecca Fröse. Hallo Rebecca.
Hallo Julia. Ach Mensch, schön, dass ich mal wieder mit dir online sein kann hier.
Ja, ich muss sagen, es fühlt sich schon eine ganze Weile her, oder? Dass wir die letzte Episode gemeinsam aufgenommen haben. Was treibst du gerade so? Du hast doch jetzt in Münster, müsste doch das Semester schon wieder angefangen haben oder ist im vollen Gange, oder?
Ja, deswegen glaube ich, fühlt es sich auch schon so lange her an. Genau, das Semester hat angefangen. Ich bin voll in die Lehre eingestiegen in diesem Semester. Das erste Mal in Münster jetzt, mein erster Kurs in Münster. Ja, das bedeutet auch, dass ich die letzten Wochen Leselisten zusammengestellt habe für mein Seminar, mir auch einen sinnvollen Ablauf überlegt habe, ist irgendwie klar. Aber auch nochmal die ein oder andere Fortbildung zu guter Lehre mitgenommen habe. Das kann man sich ja auch mal geben, wenn man so in die Lehre einsteigt. Das ist ja jetzt nicht so selbstverständlich an Universitäten, dass man da Fortbildung mitnimmt. Das habe ich dann auch mal ein wenig genutzt. Ich hoffe, es nützt auch meinen Studierenden. Aber ich hoffe. Aber jetzt sag doch erstmal, du hast ja früher auch Politikwissenschaften studiert und dann später ja auch gelehrt noch in Landau, als du dort gearbeitet hast. Und genau, hast du eine Empfehlung, auch nochmal so was AutorInnen angeht, insbesondere aus dem globalen Süden, die ihr zum Einstieg gelesen habt damals, speziell jetzt auch im Themenbereich Friedens- und Konfliktforschung?
Boah, jetzt fragst du mich was. Aber wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, eigentlich nicht. Also, wenn ich jetzt ehrlich bin und auch mal so zurückdenke, Bachelor, Master, vor allem auch im Bereich Friedens- und Konfliktforschung, waren unsere Leselisten echt wenig divers. Und als ich in England studiert habe, hatten wir ja auch Dozentinnen aus dem globalen Süden, also die daher stammen. Aber selbst bei denen, als wir dort Kurse hatten, muss ich sagen, war die Literatur zum größten Teil immer von AutorInnen aus dem globalen Norden.
Okay, und als du dann selber gelehrt hast?
Oh mein Gott, jetzt muss ich mir ja die eigene Nase fassen und sagen und ehrlich sagen, ich habe das nicht anders gemacht. Also ich habe eigentlich auch nur auf das zurückgegriffen, was ich aus meinem eigenen Studium kannte und dann halt auch das wiederum darauf aufgebaut. Aber das waren eigentlich auch alles AutorInnen aus dem globalen Norden. Und jetzt, wo wir über das Thema sprechen und ich mich so dran zurückerinnere, meine erste Konferenz, auf der ich war als Doktorandin, du weißt ja, ich habe ja zu Gwasa-Konflikten in Kenia und Uganda geforscht. Da war ich auf der ECAS, also die European Conference on African Studies, also die Europäische Konferenz für afrikanische Studien. Und selbst dort war die allergrößte Mehrheit der Teilnehmenden, also ich würde wirklich, also mit Sicherheit kann ich sagen, 85% bis 90% waren ForscherInnen aus dem globalen Norden.
Forschende aus dem globalen Norden, die über Afrika sprechen. Ja, das zeigt auch schon mal eine der Ungerechtigkeiten, die wir oder mit denen wir dann hier insbesondere auch die Forschung aus dem globalen Süden zu tun haben, wenn wir so unser akademisches System anschauen. Aber ich greife schon unserer Folge ein wenig vor.
Aber vielleicht noch mal was zu dieser Konferenz zu sagen. Es heißt ja die Europäische Konferenz für afrikanische Studien. Und diese Konferenz findet auch jedes Jahr in einem europäischen Land statt. Also wir reden als Forscherin aus dem globalen Norden über Afrika, aber aus Europa. Und das macht ja eigentlich noch mal die ganze Sache, ist ja noch mal eine größere Krux, weil durch diese ganzen strengen Visabestimmungen, die wir haben, die teuren Flüge, wird das ja für Teilnehmende, für Forschende, die speziell aus Afrika kommen, nochmal viel schwerer nach Europa zu kommen, weil die einerseits vielleicht gar nicht das Geld haben, um nach Europa zu fliegen und auf der anderen Seite wahrscheinlich gar kein Visum bekommen für diese kurze Zeit. Aber auch wie du schon gesagt hast, ich glaube, da kommen unsere Gäste auch später noch drauf zu sprechen, wenn ich das jetzt hier schon mal ein bisschen anteasern darf. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen verloren. Ich kann dir zwar nicht wirklich weiterhelfen mit deiner Leseliste, wo du ja eigentlich davon ausgegangen bist, aber wie hast du denn das jetzt gemacht mit deiner Leseliste für dieses Semester?
Ja, ich habe schon versucht, diversere Autorinnen mit aufzunehmen, aber die Leseliste kann sicherlich auch noch an vielen Stellen verbessert werden. Es ist auch vor allem ein Problem, weil so viele der ja auch wirklich wertvollen Werke von Autorinnen aus dem globalen Süden eben nicht unbedingt auf Englisch verfasst sind. Jetzt kann ich zwar noch spanische und portugiesische Literatur lesen, aber ich kann das nicht von meinen Studierenden erwarten. Und das heißt, für die Bereitstellung der Studierenden müsste das natürlich übersetzt werden. Das ist natürlich aber auch zwar mit KI relativ einfach möglich, aber da kann ich ja auch nicht garantieren, dass ich nicht die Bedeutung der Aussagen der Autorinnen verfälsche. Und deswegen habe ich mich entschieden, das nicht zu machen. Sollte ich den Kurs nochmal geben, werde ich mal versuchen, vielleicht irgendwie die Autorinnen zu kontaktieren und das mit denen gemeinsam zu überlegen oder Menschen zu finden, die vielleicht aus dem gleichen Kulturkreis stammen und da mit der Übersetzung unterstützen könnten. Je nachdem, also das muss ich mir nochmal genau überlegen, aber in diesem Semester war dafür dann eben leider keine Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da Ideen habt, dann schmeißt uns gerne auch mal den einen oder anderen Tipp hin oder schreibt uns eine E-Mail. Die Infos findet ihr online. Und bei der Suche so nach Alternativen bin ich aber auch auf die ein oder andere ganz coole Sache schon gekommen. Und eine möchte ich hier nochmal explizit erwähnen, weil ich die wirklich ganz spannend fand und auf jeden Fall auch nochmal genauer dort reinschauen werde. Das ist die Anti-Colonial Research Library. Das ist eine Online-Bibliothek, die eine Sammlung von frei zugänglichen Artikeln, Büchern, Websites, YouTube-Videos über indigene und antikoloniale Forschungsmethoden enthält. Das ist so eine Selbstbeschreibung, die ich jetzt gerade erzählt habe von dieser Bibliothek. Und genau, das ist, glaube ich, ganz spannend, da mal reinzuschauen. Und es kann aber natürlich auch nur der Anfang sein, wenn wir hier anfangen, unsere Leselisten etwas diverser zu gestalten. Ich bleibe auf jeden Fall an dem Thema dran und vielleicht gibt es ja auch noch mal eine andere Podcast-Episode dazu, wie man generell auch im akademischen System noch weiter dazu arbeiten kann. Denn Leselisten sind ja auch nur so ein kleiner Baustein in dem ganzen akademischen Geflecht von Hierarchien, von Wissen und Macht und Zugängen. Und naja, da kann man noch lange drüber sprechen. Aber genau, glücklicherweise beschäftigen sich ja gerade auch viele Menschen damit, weltweit, aber auch in Deutschland und auch schon deutlich länger. Also genau, wir bilden hier sozusagen auf den Schultern von Riesen, wie das ja bei der Forschung gerne und oft und wichtig.
Und wie du gerade sagtest, man kann ja sehr lange darüber sprechen. Ich meine, lange wollen wir jetzt heute nicht darüber sprechen, aber es ist vielleicht ein Anfang, mit so einer Podcast-Episode darüber zu sprechen. Und Rebecca, wer spricht denn heute mit uns über dieses Thema?
Ja, genau. Die beiden Gäste, die wir heute, ich fange nochmal an. Ja, die beiden GästInnen, die wir heute zu Gast haben, das sind Sita Wetterich und Fabricio Rodriguez. Sita ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der Hochschuldidaktik und der digitalen Lehrentwicklung in der Abteilung Innovation und Qualität der Lehre an der Universität Freiburg. Sie ist außerdem assoziierte Forscherin am Arnold-Bergstresser-Institut in Freiburg. Hallo, herzlich willkommen, Sita.
Hallo, schön, dass ich heute da sein kann.
Und unser zweiter Gast ist Fabricio Rodriguez. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter auch am Arnold-Bergstresser-Institut in Freiburg und Gastdozent an der Professur für internationale Beziehungen der Universität Freiburg und außerdem Mitglied des BMBF-Netzwerks Postcolonial Hierarchies in Peace and Conflict. Herzlich willkommen, Fabricio, auch hier bei uns im Podcast.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Sita, fangen wir doch mal mit dir an. Warum beschäftigt euch das Thema und vielleicht auch direkt, warum sollte das Thema vielleicht auch die ZuhörerInnen dieses Podcasts interessieren?
Ja, genau. Also bei uns ist es so ein bisschen aus unserer Forschung heraus gewachsen, die Auseinandersetzung mit dem Thema. Wir haben hier auch das Privileg, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die auch zu ähnlichen oder anknüpfenden Themen jeweils forschen und wir da immer einen kritischen Diskurs haben. Genau, wir haben beispielsweise, Fabrizio und ich, zusammengearbeitet zum Thema Autoritarismus und Demokratie. Und hier geht es ja auch schon ganz viel darum, wie wir Machtasymmetrien in verschiedenen Gesellschaftsstrukturen sehen können, verschiedene Privilegien von Personengruppen. Und für uns hat das mit sich gebracht, dass wir uns dann auch mit unserer eigenen Positionalität auch im Hochschulsystem auseinandersetzen wollten. Und dann haben wir diesen Call gesehen und der war dann der Anstoß, diese Diskussion auch nochmal systematisch niederzuschreiben und vielleicht auch für so einen breiteren Austausch mit noch anderen Personen zu öffnen.
Den Call meintet ihr, den Call für die Zeitschrift zum Thema postkoloniale Hochschule, richtig?
Genau, dieses Forum Wissenschaft, da Da können wir auch jetzt direkt schon mal die anderen Beiträge auch sehr empfehlen, wenn man da noch ein bisschen tieferen Einblick haben möchte zu dem Thema.
Das ist ein guter Hinweis. Wir werden dazu einen Link in unsere Shownotes packen, für diejenigen unter euch, die das vielleicht noch weitergehend interessiert. Aber vielleicht erstmal zurück zum Thema. Fabrizio, warum beschäftigst du dich mit dem Thema?
Ja, also diese Frage ist total spannend. Und ich meine, ich habe das Glück, dass Sita und ich zusammen seit einigen Jahren am Arnold-Beckschuss-Institut arbeiten und wir uns durch unsere Lebenserfahrungen und Forschung über dieses Thema auseinandergesetzt haben. Einerseits beschäftigt mich die Frage über Dekolonisierung der Wissenschaft, allein deshalb, weil ich mich mit internationalen Beziehungen auseinandersetze und das tue ich sehr gerne. Und da frage ich mich, wo kommen eigentlich die Wissensgrundlagen dieser Disziplin her? Und das ist schon auch zugegebenermaßen verbunden mit meiner eigenen biografischen Geschichte. Ich bin in Quito geboren und aufgewachsen und dort habe ich eigentlich sehr früh die Erfahrung von Kolonialität gemacht. Nur damals hatte ich keinen Begriff, der mir sozusagen dieses Bild klar gemacht hat. Das bedeutet, ich bin als Lateinamerikaner in eine Familie hineingeboren, die europäischen und indigenen Hintergrund hat, aber in einem sozialen Umfeld, das sozusagen eher den europäischen Hintergrund unterstrichen hat und nicht so sehr keine Auseinandersetzung sozusagen mit dem indigenen Hintergrund gefördert hat. Und mein Lebensweg hat mich von Ecuador über Kanada bis nach Deutschland geführt und das lädt mich auch immer wieder dazu ein, zu reflektieren, in welchen Machtstrukturen ist das Wissen, was ich auch zum Teil an der Uni lehre, eingebettet. Und das hat ganz stark was mit Dekolonialität zu tun.
Fabrizio, wenn ich vielleicht hier kurz eingrätschen kann, du hast jetzt mehrfach das Wort Dekolonialisierung, Dekolonialität benutzt. Wir werden ja heute im Laufe des Podcasts ja noch mehr über dieses Wort sprechen. Könntet ihr, Sita, Fabrizio, vielleicht mal ganz kurz unseren ZuhörerInnen erklären oder näher bringen, was man unter dem Begriff Dekolonialisierung eigentlich versteht?
Das können wir gerne tun. Ich fange damit an. Der Begriff der Kolonialität, der Macht, der stammt von, wurde geprägt von Aníbal Quijano, Soziologe aus Peru, und dann weitergeführt von DenkerInnen wie Maria Lugones, auch aus Lateinamerika, aber auch in anderen Kontexten wie Sabelo Lovogaceni, arbeiten ganz stark mit der Idee, dass es im Zuge der Wissensproduktion global gesehen weiterhin koloniale Muster, Verhaltensweisen, Strukturen, Assoziationen und Weltbildern bestehen, obwohl der Kolonialismus zum großen Teil formal zumindest zu Ende gegangen ist. Und das bezeichnet der Begriff der Kolonialität, also das Fortbestehen kolonialer Denkmuster, Verhaltensweisen trotz des formalen Endes des Kolonialismus. Und Dekolonisierung vielleicht dazu noch, das bezieht sich dann auch das Entgegenwirkung dieser fortbestehenden Strukturen auf die Identifikation dieser fortwirkenden Mechanismen von kolonialen sozialen Strukturen. Und hier geht es uns auch darum, diese Spuren von Kolonialität im Hochschulsystem sozusagen aufzuspüren und die Frage aufzuwerfen, das, was wir Sito nicht machen, wie können wir dem was entgegensetzen, diese verändern?
Das ist schon eine ganz gute Überleitung zu unserer nächsten Frage und die würde ich gerne an dich, Sita, stellen. Die Überbleibsel sozusagen oder diese Strukturen nochmal wieder aufzuspüren. Was für Spuren sind das, die ihr da oder die man heutzutage noch in den Hochschulen auch wiederfinden kann?
Genau, also was wir so ein bisschen versucht haben, ist tatsächlich das Spektrum von Wissensproduktion bis zur Lehre, also zur Wissensvermittlung irgendwie zu spannen, um da so ein bisschen einen ganzheitlichen Ansatz anzubringen, weil wir haben ja einmal wirklich Fragen wie, wer in die Position kommt, überhaupt Forschung zu betreiben und zu publizieren, wer anerkannt wird als Experte, Expertin oder welches Wissen auch ExpertInnenwissen genau ist und dann inwieweit wir dieses Wissen und vielleicht auch diese Praxis, die möglicherweise ein bisschen anders ist als das, was wir so aufwachsend kennengelernt haben, dann auch bis in die Vorlesungssäle oder Seminarräume kommt. Das war so ein bisschen das, die drei Punkte, wo wir gesehen haben, okay, hier ist es vielleicht spannend, noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen.
Und jetzt hattest du die Fragen gestellt, Zita, also wer wird als Expertin anerkannt, wer kommt überhaupt in Forschung? Kannst du dann vielleicht auch mal noch ein paar Antworten auf diese Fragen geben, die du jetzt gerade gestellt hast?
Also ich werde mein Bestes geben. Generell versuchen wir uns diesen Fragen anzunähern. Wir haben jetzt da keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das vielleicht noch mal so vorangestellt. Aber wenn wir jetzt beispielsweise uns der Frage annehmen, mit wer wird als Expertin anerkannt, von wem und warum, was gilt als ExpertInnenwissen? Mein spezifischer Fokus ist beispielsweise die Flucht- und Migrationsforschung. Da ist mehr oder weniger inhärent im Forschungsprozess immer die Frage der Positionalität der Forschenden und der Subjekte, mit denen man Forschung betreibt, relativ zentral. Das heißt, ich als weiße deutsche Frau habe verschiedene Privilegien, die mir überhaupt ermöglichen, an Orte zu fahren. Das heißt, ich bin mobil, während die Personen, mit und zu denen ich forsche, immobil sind beispielsweise. Das ist so ein Aspekt. Mein Wissen wird eher als Expertise anerkannt als das Wissen von Personen, die tatsächliche Flucht- und Migrationserfahrungen gemacht haben. Diese Diskrepanz zwischen Lebenswelten und welches Wissen sozusagen als relevant anerkannt wird, war für mich jetzt immer recht spannend, direkt aus meiner Forschungsperspektive. Aber es geht auch weiter mit, wer kann publizieren, wer wird finanziert, um Forschung zu betreiben. Das sind alle so Aspekte, die wir dann auch noch aufwerfen. Vielleicht kann da Fabrizio auch noch den einen oder anderen Punkt weiter anbringen oder schärfen, den ich gerade genannt habe.
Ja, das sind alles total wichtige Sachen, die du Zita ansprichst. Und vielleicht kann ich einfach aus der tagtäglichen Praxis der Lehre vielleicht berichten, im Bereich der internationalen Beziehungen zum Beispiel bei Grundlageseminaren oder bei Einführungen in die internationale Beziehungen beispielsweise, frage ich die Studierende ganz gerne, wo liegen zum Beispiel die meist bekannten Universitäten, die ihr mit der Produktion von Wissen im Bereich von IB irgendwie sich befassen. Und da kommen die Antworten, ja, Großbritannien zum Beispiel in Europa, auch in Deutschland, Frankreich und natürlich auch in den USA ganz federführend. Und dann erweitern wir auch diese Frage um die Journals, wo sitzen die Zeitschriften, die sozusagen die Artikel produzieren, die ihr lest, oder vielleicht manchmal sind sie noch nicht vertraut mit den Zeitschriften, aber selten kommen dann sozusagen Universitäten aus dem globalen Süden, aus Afrika oder aus Lateinamerika, aus Asien, aus dem Middle East in den Blick. Und das reflektiert schon sozusagen diese globale, ungleiche Arbeitsteilung in Bezug auf wer produziert Theorie, Wissen über internationale Zusammenhänge. Und daran wird schon gewissermaßen, können wir eine Spur finden, ne? Wo bleibt der andere Teil der Welt, dieser Welt, die wir eigentlich zu verstehen versuchen?
Und noch dazu ja dann auch sozusagen die Forschung über den globalen Süden, die dann wiederum auch in den, großen, bekannten westlichen Universitäten gemacht wird und dann eben auch in den entsprechenden Journals publiziert wird. Und das Interessante ist ja auch, es wird ja sehr viel auch an Forschung im globalen Süden, zum globalen Süden gemacht, nur dann eben häufig nicht auf Englisch publiziert. Und dann kommen wir ja jetzt auch schon in so Fragen rein wie, was ist denn eigentlich neu in der Wissenschaft? Also vielfach passiert es dann ja auch, dass im globalen Süden schon etwas publiziert wurde, was dann auf Englisch plötzlich publiziert und als neu präsentiert wird, obwohl diese Forschung schon länger auch gemacht wurde. Ich glaube, da gab es jetzt gerade auch wieder einiges an Artikeln. Vielleicht finden wir da auch noch den einen oder anderen für die Shownotes. Aber ich würde gerne noch einmal den Rahmen spannen, vielleicht um die beiden Punkte, die ihr gerade genannt habt. Zum einen, wer wird eigentlich als Expertin anerkannt und ja, wie wird vielleicht auch diese Praxis von Forschung in der Lehre reproduziert oder kommen denn eigentlich die dekoloniale Forschung, die gemacht wird, auch überhaupt in den Vorlesungssälen an? Meine Frage vielleicht jetzt von der anderen Seite gestellt wäre, hat es was mit Frieden auch zu tun? Und wenn ja, in welcher Form?
Ich kann gerne den Anfang machen, Zita. Wir haben unterschiedliche Überlegungen dazu, warum es wichtig ist, die Stimmen, ja, die an die Erforschung der Welt beteiligt sind, möglichst breit zu repräsentieren. Denn es ist, wenn wir uns jetzt so vorstellen oder uns hineinversetzen in die Position von Menschen, über die immer geforscht wird, aber kein Mitspracherecht daran haben, wie über sie geforscht wird und die Frage, warum überhaupt nicht mit ihnen zusammen geforscht wird, dann können wir uns vorstellen, dass diese Marginalisierung, diese fehlende Mitsprache an der Erkundung der Welt sozusagen, an der Produktion von Analysen, auch zu ganz hohen Frustrationen führt. Und Marginalisierungen insgesamt strecken und greifen sehr tief in die Geschichte. Also das heißt, ich meine, ich weiß immer noch, wie ich in der Schule immer nur auf Spanisch unterrichtet wurde, obwohl es in Ecuador 14 unterschiedliche Sprachen gibt, indigene Sprachen, die überhaupt nicht gelehrt werden an der Schule. Und das heißt ganz klar, dass ein Großteil der Bevölkerung, in diesem Fall in Ecuador, aber das streckt sich über andere Geografien auch, einfach nicht Teil der Auseinandersetzung sind. Und das finden wir zum Teil auch im Hochschulbereich. Wo sind zum Beispiel indigene Sichtweisen auf Staatlichkeit, also Plurinationalität, zum Beispiel auf Ökologie? Was sind Verständnisse von Frieden? Und diese Verständnisse werden derzeit meistens durch eine überproportionale Besetzung von westlichen Erfahrungen belegt und auch von westlichen Weltbildern. Das heißt, mit Bezug auf Frieden, wie können wir eigentlich Frieden hinbekommen in den unterschiedlichen Teilen der Welt, wenn so viele Perspektiven in der Diskussion über Frieden schon fehlen?
Na, vielleicht kann ich da noch so ein bisschen was anfügen. Also ich glaube, Fabrizio hat so die wichtigsten Punkte, die wir immer wieder diskutieren, schon genannt. Aber gerade so dieses bis in die Vorlesungssäle, bis in die Lehre denken, dass wir da auch über eine gesellschaftliche Tragweite reden sollten, weil Studierende lernen bestimmtes Wissen, bestimmte Ansätze, bestimmte Erklärungsmuster und sind dann später ja auch in ganz vielen verschiedenen Positionen selber angestellt, sei es eben in der Forschung, aber auch in anderen Bereichen. Und nur wenn wir ihnen die Möglichkeit auch geben, verschiedene Perspektiven zu lernen, können wir dann später auch also eine längerfristige gesellschaftliche Veränderung haben oder eben eine Pluralität in verschiedenen Ansätzen zu gesellschaftlichen Problemen. Also ich glaube, das ist auch so was ganz Wichtiges, was manchmal ein bisschen im Kontext von Forschung vergessen wird, welche Wirkmächtigkeit auch Lehre tatsächlich hat auf Veränderungsprozesse.
Ich habe noch mal eine Frage, vor allem an dich, Fabrizio, weil du bist ja auch in der aktiven Lehre tätig, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt hattest du gesagt, dass du zum Beispiel auch in deinen Seminaren oder in der Vorlesung zum Beispiel Studierenden direkt Fragen stellst, wo die großen Unis sind, welche Zeitschriften sie lesen. Abgesehen davon, dass du ihnen diese Fragen stellst, was konkret machst du denn auch in deinen Seminaren oder in der Vorlesung, die du hältst, um eben dem Ganzen entgegenzuwirken, dass eben immer nur aus westlicher Sicht oder aus unserer globalen Nordensicht auf diese Punkte geschaut wird? Hast du da ein paar konkrete Beispiele, was du direkt machst?
Ja, das finde ich total wertvoll, diese Frage. Ich mache unterschiedliche Dinge. Also das Erste, was ich mir überlege, wenn ich so ein Syllabus aufstelle für ein Grundlagenseminar, ist die Frage danach, welche Autorinnen sind da aufgelistet? Welche Ideen kommen auch dadurch irgendwie in den Vorlesungssaal oder in die Lehre überhaupt? Und da haben wir ganz viel noch, ganz viel Arbeit vor uns, dass die Syllabi und die Inhalte, die wir lehren, diverser werden, wo auch Perspektiven aus dem globalen Süden soweit auf Deutsch bzw. auf Englisch vorhanden sind, auch dort vertreten sind. Das wäre ein Punkt. Der nächste Punkt ist sozusagen, wie ich selbst meine eigene Position als Lehrender zusammen mit meinen Studierenden reflektiere. Denn oft ist es so, dass die meisten Studierenden aus Europa kommen, haben diverse Hintergründe und fragen sich, okay, wie ist es eigentlich um mich selbst bestellt, wenn ich über Dekolonialität nachdenken möchte? Und dann reflektieren wir auch gemeinsam über unsere jeweiligen Privilegien. Ich sage immer, ich bin in eine privilegierte Lage hineingeboren als jemand aus Lateinamerika, der als Mann auch von vornherein mit bestimmten Privilegien aufgewachsen ist. Und das hat auch mit meiner Schulausbildung weiterhin zu tun, wo sozusagen auch westliches Gedankengut eine stärkere Rolle gespielt haben. Ich hätte gerne andere Sichtweisen gelernt, aber die ganzen Sachen waren nicht präsent in der Schule. Keine Quechua-Lehrer zum Beispiel für Mestizo-Schüler. Und in diesem Fall in der Lehre denken wir darüber nach, was heißt eigentlich Kolonialität für uns alle. Und da geht es auch darum, ganz wichtig zu betonen, dass nicht darum geht, Leute aus Europa oder die in Europa forschen, pauschal zu diskreditieren, nur weil sie in diese Position hineingeboren sind, sondern es geht vielmehr um die Reflexion darüber, wo bin ich, was hat die Geschichte mit mir gemacht und was kann ich machen, um diese Geschichte zu ändern. Und das geht auch durch tagtägliche Praxen. Und ich glaube, diese Reflexion zusammen mit meinen Studierenden ist eine ganz wertvolle. Und da geht es auch darum, dass wir aushandeln zusammen, was für sie wichtig ist, was für Problemlagen sie sehen. Und ich freue mich auch ganz besonders, wenn sie mich in Frage stellen, als Lehrende auch, wenn sie sagen, ja, aber sie sind aus Lateinamerika und lehren trotzdem in Deutschland und sind nicht da zurückgegangen und so weiter und so fort. Das finde ich sehr berechtigte Fragen und manchmal ist es schwierig, darauf auch Antworten zu finden.
Und es ist ja auch ein großes, sage ich jetzt einfach mal, ein Vertrauenszeugnis der Studierenden, dass sie dich in Frage stellen. Also da hast du ja vielleicht, kann man das so sagen, auch schon Machthierarchien sozusagen in dem Seminarraum selber geschafft abzubauen, soweit, dass sie dich dahingehend auch in Frage stellen, was ja auch total wertvoll sein kann, gerade wenn man auch über so Themen wie Dekolonisierung spricht. Du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte vielleicht darauf reagieren. Danke, ja. Rebecca, dass du das sagst. Ja, ich finde das so. Und ich freue mich deshalb, wenn eben diese Hierarchien direkt im Lehrraum in Frage gestellt werden. Denn ich möchte auch vermeiden, dass wir den globalen Süden oder Leute aus dem globalen Süden romantisieren, sondern es geht uns auch darum, ein differenziertes Bild davon zu bekommen, was unterschiedliche Positionalitäten miteinander sozusagen zu tun haben, wenn es darum geht, über IB nachzudenken. Genau, aber da haben auch viele Kollegen, Kolleginnen im dekolonialen Bereich dazu publiziert. Ich kann nur zum Beispiel Siddharth Tripathi zitieren, der ganz viel über und mit dem Gedankengut von Paulo Freire gearbeitet hat. Und Paulo Freire hat diese Horizontalität im Lehrraum schon lange gefordert. Also das sind keine neue Ansätze an sich, sondern Ansätze, die vielleicht stärker zentriert werden können und sollten, aus meiner Sicht.
Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen was Provokantes fragen. Wir reden jetzt über das Thema Dekolonialisierung. Fabrizio, du hast jetzt auch schön aufgezeigt, was du zum Beispiel bei dir im Seminar machst. Aber wenn ich jetzt vielleicht mal provokant frage, ja, du erwähnst das jetzt, das klingt auch alles sehr schön, was du sagst. Aber wie kann man denn jetzt auch, woran kann ich jetzt bewusst festmachen, dass es ernst gemeint ist, dieses Thema mehr auf die Tagesordnung, auf die Agenda an Hochschulen zu setzen? Oder wo ist es vielleicht auch nur Schein? Also wie kann man das vielleicht dann auch als Studierender, als Außenstehender wirklich merken, dass es ernst gemeint ist? Gerne auch Zita, Fabrizio, könnt gerne beide hier in dem Fall beantworten.
Also ich kann es ja mal versuchen, mich der Frage anzunähern. Genau, ich glaube, natürlich ist es immer schwierig einschätzen zu können, inwieweit Personen das jetzt ernst meinen oder inwieweit das jetzt vielleicht ist, um aus bestimmten Geldtöpfen irgendwie Förderung zu bekommen. Aber ein guter Startpunkt ist natürlich erstmal, sich darüber zu freuen, wenn irgendwas dazu gearbeitet wird, wenn selbst über kleine Bestrebungen, kleine Veränderungen, dass man mal die Syllabi anpasst, dass vielleicht auch in verschiedenen Forschungsartikeln nicht nur Forschende aus dem globalen Norden zitiert werden. Das sind ja alles schon gute Punkte, mit denen man arbeiten kann. Genau, aber für Studierende ist sozusagen von mir die Einladung, auch wirklich das zu hinterfragen und Lehrende auch in die Verantwortung zu ziehen, auch das, was sie sagen, auch wirklich zu praktizieren. Also zum Beispiel nicht nur darüber zu sprechen, dass man Hierarchien im Wissenschaftsbereich abbauen sollte, sondern Kooperationen auf Augenhöhe wirklich eingeht. Es ist natürlich wieder für Studierende schwierig, das auch zu tun, weil sie wieder in der Hierarchie an der Hochschule eher benachteiligt sind. Ne? Lehrende haben da immer einen Vorteil. ProfessorInnen mit entfristeten Stellen vielleicht noch ein bisschen mehr. Genau, aber diesen Dialog und diesen kritischen, konstruktiven Dialog, den voranzutreiben, auch wenn es manchmal gar nicht so einfach ist.
Das ist total wertvoll, Sita. Und es bringt uns etwas weiter in die Frage nach strukturellen Machtasymmetrien auch. Also das eine ist ja, dass Lehrende aus eigener Motivation, vielleicht auch, weil sie das Thema wichtig finden, das in ihren Seminaren umsetzen und damit Studierende sensibilisiert werden für diese Themen und vielleicht auch diese Machthierarchien in diesem einzelnen Seminarraum abgebaut werden. Gleichzeitig sind ja die Lehrenden, wenn sie nicht ProfessorInnen und entfristet sind, ja selber auch in gewissen Strukturen eingebettet, die das manchmal vielleicht auch eher erschweren, solche Seminare in dieser Form durchzuführen, weil sie vielleicht zeitaufwendiger sind, weil sie noch mehr Zeit von der befristeten Zeit, die einem auch als Mitarbeiterin an einer Uni zur Verfügung steht, um eben Forschung zu betreiben, wegnimmt sozusagen. Wenn wir mal über so strukturelle Fragen sprechen, die an Universitäten auch vielleicht diese Prozesse hin zu der Beschäftigung mit so kolonialen Kontinuitäten betreffen, was könnte denn da passieren oder was müsste da auch passieren?
Ja, ich finde, diese Frage ist eine sehr herausfordernde. Was müsste passieren? Und ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die wir uns wünschen würden, Sita und Fabrizio. Aber wir wollen in unserem Beitrag betonen, dass die erste Sache, zu der wir einladen wollten und uns erstmal selbst dazu eingeladen haben, darüber nachzudenken, wir brauchen einen Dialog und eine Offenlegung über diese Problematik zuallererst. Und das sollte auch innerhalb der Hochschulen passieren. Und wir dachten auch an das Stichwort Internationalisierung. Wir sagen, natürlich brauchen Hochschulen mehr Internationalität. Das ist leicht gesagt auch. Und da können wir auch die Fragen aufwerfen, wie ernst ist diese Internationalisierung gemeint? Und ich würde da den Spieß umdrehen und sagen, wenn wir das ernst meinen mit Internationalisierung, was ja eine institutionelle Politik der deutschen Hochschullandschaft ist, dann müssen wir auch ernsthaft darüber nachdenken, dass diese, egal welche Reformschritte da getan werden und gegangen werden, diese entstehen ja nicht im ahistorischen Vakuum, sondern die sind eingebettet in Machthierarchien globaler Art. Und das können wir können das dann darüber sprechen. Natürlich, das braucht Personal, was längerfristig keine Sorgen haben sollte, sozusagen die koloniale Forschung zu betreiben, die koloniale Lehre in den Weg zu leiten, auf den Weg zu bringen. Das braucht meistens immer für die Befürwortung von ProfessorInnen, damit Lehrräume entstehen, wo so eine Lehre oder innovative Lehrformate entstehen können. Ohne das ist es wirklich schwierig. Aber ich würde auch sagen, im Bereich der Forschungskooperationen ist es so bei mir im tagtäglichen Tun und Machen sozusagen im Netzwerk Postcolonial Hierarchies in der Friedens- und Konfliktforschung. Wenn wir Kolleginnen aus dem globalen Süden einladen wollen zu Vorträgen hier, damit die Lehre auch hier diverser wird, aber auch damit wir überhaupt in diesen breiteren Dialog kommen, ist es manchmal sehr schwer, überhaupt ein Visum für unsere GastwissenschaftlerInnen zu bekommen, damit sie nach Europa einreisen dürfen. Und da sind wir schon, wie bestimmte postkoloniale Hierarchien weiterhin Bestand haben. Denn manche Länder kommen einfach leichter heran an ein Visum, je nachdem, wo sie verortet sind, ob sie Teil des Commonwealths sind oder ob sie vielleicht woanders auf der Welt liegen. Was interessanterweise auffällig ist, ist, dass die Frage von Klasse immer alles durchbricht. Also solange wir sozusagen oder eine Person genügend Geld vorweisen kann, kann sie einreisen. Aber meistens reicht auch das nicht. Und das ist oft verbunden mit rassistischen Mustern, so meine Erfahrung, weil manche GastwissenschaftlerInnen aus bestimmten Regionen leichter einreisen. Das ist, glaube ich, sehr schwer zu erleben, wenn man über ernsthafte Versuche von Internationalisierung redet. Und ich glaube, das sind Punkte, an denen es noch viel zu tun gibt.
Dieter, möchtest du da noch etwas hinzufügen?
Also ich glaube, Fabrizio hat da schon sehr viele relevante Punkte, die auch wirklich so in der Kerndiskussion zwischen uns beiden immer so im Raum stehen, angesprochen. Vielleicht, um es einfach nochmal so ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen, ist natürlich das derzeitige deutsche Hochschulsystem auch mit der Befristungspraxis und mit den administrativen Vorgängen, die im Normalfall nur auf Deutsch funktionieren, nicht sehr einladend und nicht sehr chancengleich, wenn wir über dekolonisierende Ansätze sprechen, aber auch über Internationalisierung. Also ich glaube, gerade diese ganzen Machthierarchien und diese doch sehr starren Strukturen, die wir zurzeit noch haben, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern generell auch im internationalen Kontext an Universitäten und Hochschulen, sind noch nicht zurzeit auf jeden Fall so einladend, dass wir gewaltfreier beispielsweise forschen und lehren. Also ich glaube, da hat es auf jeden Fall noch sehr großes Potenzial. Genau, aber eben diese Debatte ist halt nicht losgelöst von realpolitischen oder generell politischen Vorgängen. Das heißt, generell haben wir natürlich dann auch wieder die ganze Rückführung zu aktuellen Debatten und Herausforderungen gesellschaftlicher, politischer Natur, die wir jetzt nicht so losgelöst sehen können.
Jetzt mal noch, also voll spannend, was ihr beide gesagt habt. Ich wollte mich jetzt auch mal noch interessieren, wie es jetzt für euch beide konkret weitergeht. Ich meine, ihr habt jetzt diesen Artikel veröffentlicht und wollt ihr euch jetzt weiter mit dem Thema beschäftigen? Wenn ja, habt ihr vielleicht schon irgendwie Ideen, wie ihr das Thema vorantreiben wollt?
Zita und ich sprechen irgendwie sehr gerne und sehr oft hier rüber. Und ehrlich gesagt war die Einladung, diesen Artikel zu schreiben und zu veröffentlichen, eine total gute Möglichkeit für uns, unsere Ideen erstmal auf Papier zu bringen, sie auch in den Umlauf einer Diskussion zu bringen. Und wir freuen uns deshalb unwahrscheinlich, dass ihr euch eingeladen habt, auch weiterhin darüber zu sprechen. Das ist aber natürlich ein Mini-Ausgangspunkt für uns beide. Vielleicht spreche ich etwas, was Zita anders framen würde. Aber da so ein Mini-Anfang zu machen, war wichtig, weil auch andere Initiativen auf uns zurückgekommen sind. Zum Beispiel gab es hier an der Uni Freiburg einen ganzen Tag mit einer Auseinandersetzung über SDGs und die Frage nach, wie globale Kooperationen, wie können wir diese Dekolonisierung in Bezug auf den Hochschulbereich. Und da hatten wir auch einen ganzen Tag lang Diskussionen um dieses Thema mit ganz spannenden Beiträgen. Und da durften wir auch mitwirken in die Diskussion an unserer Uni mitmischen und mit Vorschlägen nicht direkt einbringen, aber vielleicht einen Raum für aufmachen, damit Vorschläge artikuliert werden konnten, seitens von Studierenden, von KollegInnen, auch von Leuten, die im NGO-Bereich zum Beispiel in Freiburg tätig sind und die aber auch Wissen produzieren, kein akademisches Wissen, aber die auch mit Nord-Süd-Verhältnissen beschäftigt sind. Und ich glaube, da einen kleinen Beitrag zu leisten, ist für uns spannend und gleichzeitig wichtig, weil wir zu postkolonialen Gesellschaften beide, glaube ich, forschen. Aber bei Zita geht es auch noch um noch mehr. Sie beschäftigt sich damit, wie Kapazitäten im Hochschulbereich aufgebaut werden sollen. Dann gebe ich an dich, Zita, vielleicht weiter.
Ja, vielen Dank. Genau, eben sozusagen mein Brotjob, was ich da am meisten mache, ist eben Weiterbildung von Lehrenden. Und wir versuchen hier immer mehr auch sozusagen einen interdisziplinären, interkulturellen Fokus oder sozusagen eine Sensibilisierung von Lehrenden zu ermöglichen, dass man gerade auch auf diversere Studierendengruppen eingeht, dass man vielleicht auch anderes Wissen oder eine andere Praxis, die nicht mehr so, ne, das, was man sich so vorstellt, der klassische Dozent vorne, dass wir das nicht mehr so viel wiederfinden. Hier eben auch so ein Wandel an den Hochschulen anzustoßen, um wirklich in den Strukturen für die Strukturen zu arbeiten. Aber vielleicht nochmal, um so auch drauf zurückzukommen, ich glaube, Fabrice und ich sind eben beide auch in diesem deutschen Hochschulsystem mit all den Beschränkungen eingebettet. Das heißt, wir versuchen sozusagen unser Möglichstes in dem Rahmen, der uns trotz unserer Privilegien dann auch irgendwie ein bisschen einschränkend gegeben wurde, zu arbeiten.
Jetzt hast du den Satz gesagt, also wegkommen von der Lehrveranstaltung, wo der Dozent vorne steht. Ich gebe es jetzt mal so ganz grob in meinen Worten wieder. Da kommen mir sehr viele Ideen in den Kopf und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Blumensträuße an Methoden, die man da anwenden kann. Aber vielleicht nenn doch mal so 2, 3 Möglichkeiten vielleicht für unsere Zuhörenden, die vielleicht schon etwas länger aus der Uni raus sind und so dieses ganz klassische Prinzip von Studieren und einer steht vorne und erzählt was, das kennen und welche Alternativen es vielleicht auch dazu jetzt geben könnte oder ja auch mittlerweile schon an vielen Stellen gibt.
Ja, also vielleicht auch erstmal der Punkt, dass wir Gott sei Dank heute etwas diverser unterwegs sind und es nicht nur weiße Männer sind, die in der Lehre tätig sind. Das vielleicht als kleinen Punkt schon mal. Vielleicht direkt auch mit Bezug zu dem, was wir davor jetzt hier diskutiert und besprochen haben, was super spannend ist und eben direkt an den Hierarchien arbeitet, diesen lehrenden Asymmetrien, ist, wenn wir Formate haben in der Lehre, dass wir Dozentinnen und Dozenten beispielsweise aus dem globalen Süden einladen zu uns, wenn möglich natürlich auch mit Visum, dass sie vor Ort sind, aber sonst hat die Digitalisierung der Lehre dann doch ihre Vorteile, dass es jetzt halbwegs in den meisten Fällen funktioniert, dass wir auch Lehrende aus dem globalen Süden dann online zuschalten können, gegebenenfalls auch Seminare halten können mit einem Teil der Studierenden von der Partneruniversität aus dem globalen Süden und dann aus dem globalen Norden, dass man so auch Kooperationen schon auf studentischer Ebene schaffen kann. Aber bis hin zu kleineren Formaten, wenn wir jetzt davon weggehen, dass man mal die klassische Vorlesung aufbricht und kleine Interaktionselemente hat oder mal irgendeine kleine Abstimmung, die man direkt mit dem Beamer vorne an die Wand werfen kann. Das sind alles so Aspekte, die sich gerade ein bisschen verändern und wo es viel Potenzial gibt.
Und wenn ihr jetzt mal groß träumen würdet, also ich weiß, das ist manchmal schwer, aber ja, wenn ihr mal groß träumt, wie würde denn eine, ich mag gar nicht sagen eine dekolonisierte Universität, weil ich glaube, das ist so schnell gar nicht möglich, aber eine weiter dekolonisierte Universität, vielleicht auch jetzt speziell hier bei uns in Deutschland, weil das ja der Kontext ist, in dem wir auch arbeiten, aussieht?
Das ist eine super einleitende Frage, finde ich. Es ist immer schön, groß zu träumen und es ist am besten, finde ich, wenn Träume sozusagen mit einer guten Dosis tagtäglichen Praxis verbunden sind. Ich denke, dass das Projekt, in dem ich gerade arbeiten darf, es ist total spannend, also die postkoloniale Hierarchien in der Frieden- und Konfliktforschung. Das ist ein Verbund von Universitäten wie Bayreuth, Marburg, Erfurt und das ABI hier in Freiburg und gleichzeitig verbunden mit weiteren Netzwerken in Afrika, Lateinamerika, teilweise Asien und MENA. Ich meine, das ist ein Ansatz von einer Kooperation, die sich selbst, also diese Frage nach Positionalität von der individuellen auf eine etwas institutionalisiertere Ebene anhebt. Und wo wir uns selbst kritisch damit befassen, was heißt es eigentlich als Forschungsverbund in Deutschland in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem globalen Süden über postkoloniale Verhältnisse nachzudenken. Das braucht natürlich materielle Ressourcen, denn wenn wir zum Beispiel mehr Zusammenarbeit uns wünschen mit PartnerInnen aus anderen Ländern, wäre es total cool, einfach finanzielle Ressourcen zu haben, damit wir auch zum Beispiel Lehrende aus anderen Orten der Welt gerecht und transparent bezahlen können, damit sie diese Beiträge, die sie auch gerne online machen könnten, aber auch vor Ort, dass wir diese finanzieren können. Und es, ich weiß, es läuft nicht immer alles auf Finanzierung hinaus, aber Wissenschaft braucht Menschen. Menschen müssen leben und wir brauchen eben entsprechende Verhältnisse, um sozusagen da diese Arbeit jenseits des Engagements zu tun. Aber dabei beziehe ich mich vor allem auf die Möglichkeit, wirklich Dialogräume zu schaffen, wo auch unsere PartnerInnen aus dem globalen Süden entsprechende menschenwürdige Bedingungen haben. Und meine Frage ist, was können Universitäten und auch Institutionen darüber hinaus im globalen Norden dafür tun, damit diese Hierarchien schneller abgebaut werden? Ich finde, das ist weniger eine Frage der Ressourcen, sondern mehr eine Frage des Willens. In meiner Traumwelt wäre viel mehr politisches Willen dabei und vielleicht belasse ich es erstmal dabei. Sita, magst du noch was sagen?
Ja, also ich glaube, Fabrizio, du hast da schon große Träume auf jeden Fall mal aufgezeigt. Ich finde die Frage auch total spannend, gerade im Kontext von jetzt sehr deutlich erstarkenden Abhängigkeiten und Konflikten, die auch mit Kolonialität zu tun haben. Finde ich, es ist wichtig, auch irgendwie ein bisschen zu träumen, was dieses Thema angeht. Genau. Ich würde vielleicht auch noch ein bisschen diese, ne, das hat natürlich mit Ressourcen zu tun, die Strukturen angehen. Also gerade Personen, die aus dem globalen Süden kommen, die auch wirklich historisch bedingt in mehreren Generationen immer Unsicherheit und Gewalt erfahren haben, sollten nicht, wenn sie nach Deutschland kommen, wieder prekär angestellt werden, sondern irgendwelche längerfristigen Perspektiven auch haben. Und auch es wäre schön, wenn nicht diese Personengruppe auch immer die Arbeit leisten muss, andere Personen dazu zu dem Thema zu sensibilisieren, sondern dass wir das eben auch beispielsweise im Studium schon irgendwie verankern könnten, dass da eine Auseinandersetzung und ein mögliches Problembewusstsein auch besteht. Das fände ich so zwei Punkte, die natürlich viel Potenzial hätten.
Ja, aber ich meine, man muss ja auch manchmal ein bisschen träumen, weil ansonsten, wie will man vielleicht auch was verändern, wenn man nicht auch mal ein bisschen größer denkt? Also von daher, glaube ich, habt ihr hier doch ganz interessante und auch gute Vorschläge aufgezeigt, was eigentlich auch, denke ich, ein gutes, so ein gutes Schlusswort für uns, für den Podcast darstellt. Und an dieser Stelle bleibt mir jetzt eigentlich nur noch euch beiden, Sita, auch dir, Fabrizio, herzlich zu danken, dass ihr heute zu Gast bei uns wart und diese spannenden Einblicke in das Thema Dekolonialisierung der Hochschule, eure eigenen Eindrücke, Erfahrungen gegeben habt und natürlich auch eigentlich auch Handlungsempfehlungen jetzt am Ende mitgegeben hat, was getan werden kann, um die Situation natürlich auch an den Hochschulen entsprechend zu verbessern. Also von daher von meiner Seite und ich denke, dass ich auch in Rebeccas Namen spreche, ein herzliches Dankeschön.
Vielen Dank auch von unserer Seite für die Einladung und den spannenden Austausch.
Ja, vielen, vielen Dank für diese spannende Fragen und die Möglichkeit, mit euch ins Gespräch zu kommen.
Ja, und auch von mir nochmal vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Ich glaube, wir haben gehört, dass das nur ein Anfang, eine erste Folge zu diesem Thema war. Wir werden an dem Thema dranbleiben. Ich habe mir hier nebenbei schon Notizen gemacht, auch nochmal zu verschiedenen Schwerpunkten, die wir vielleicht nochmal in der einen oder anderen Folge in Zukunft im nächsten Jahr vertiefen werden. Denn ich glaube, das Thema, das ist noch lange aktuell und wir können sicherlich noch in die eine oder andere Frage tiefer eintauchen. Aber an dieser Stelle auch erstmal vielen Dank von mir. Ich freue mich, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben. Die wichtigsten Hinweise und Links werden wir in die Shownotes setzen. Und damit bleibt mir auch noch euch einen ganz schönen restlichen Nachmittag zu wünschen.
Vielen Dank.